Deutschlandfunk.
Hallo, ihr seid im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Ich bin Katja Weber. Willkommen. Wenn ihr uns schon länger hört, dann wisst ihr ja, wir suchen für euch nach ausgezeichneten Vorträgen aus allen Bereichen der Wissenschaft. Nach Vorträgen, die uns helfen können, relevante Forschung oder vielleicht auch ganz einfach unser Leben besser zu verstehen. Zweimal pro Woche gibt's eine neue Folge, normalerweise. Und das hier, das ist die Ausnahme von dieser Regel, nämlich eine Extra-Ausgabe für euch, aber auch zu einem wichtigen Thema, eins, das uns alle betrifft, Tierversuche. Die zentrale Frage, können wir ohne? Können wir ohne Tierleid Grundlagenforschung betreiben, neue Therapien entwickeln und Medikamente? Krankheiten bekämpfen, ohne Tests an Mäusen durchzuführen oder an anderen Tieren. Das hat die Runde in der letzten Ausgabe von Wissen Unplugged diskutiert mit Sachverständigen aus der Forschung. Ihr hört hier also gleich eine Diskussion, keinen Vortrag wie sonst. Wissen Unplugged, so nennt sich die Veranstaltung, die die Zeitstiftung Bucerius, die Leibniz-Gemeinschaft und Holzbrink Berlin zusammen mit Deutschlandfunk Nova und Zeit Campus auf die Beine stellen. Die letzte Ausgabe hat am 4. November 2025 stattgefunden, wiederum an einem beeindruckenden Ort, der Hörsaalruine der Charité. Dort diskutiert hat die Neurowissenschaftlerin Rachel Lippert. Die sagt, ohne Tierversuche geht es nicht momentan. Eingeladen war auch der Physiker Peter Loskill, der forscht an Alternativen zu Tierversuchen. Und mit von der Partie war auch die Biowissenschaftlerin Luise von Stechow. Vorgestellt werden euch die drei Gäste gleich nochmal viel ausführlicher von den beiden Moderatorinnen der Runde, von Amna Franzke, sie arbeitet als Formatentwicklerin für die Zeit, und von meiner Kollegin Rahel Klein, ihr kennt sie als Moderatorin für Deutschlandfunk Nova. Ich wünsche euch gute Erkenntnisse bei dieser Diskussion zu Tierversuchen und der Arbeit an Alternativen dazu.
Hallo, einen schönen guten Abend zu Wissen Unplugged. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle den Weg gefunden habt in diesen sehr besonderen Ort, die Hörsaalruine. Nicht nur, weil hier eine besonders gute Stimmung und ausgezeichnetes Licht auch ist, sondern weil das hier auch ein Ort ist von medizingeschichtlicher Bedeutung. Und damit sind wir eigentlich ganz gut auch heute mit unserem Thema hier an diesem besonderen Ort. Denn wir wollen heute zusammen mit unseren Gästinnen und unserem Gast diskutieren, ob Tierversuche eigentlich noch zeitgemäß sind oder ob es Alternativen gibt und wie die aussehen. Und das machen wir mit unserem großartigen Panel, die wir euch gleich nochmal vorstellen. Aber ich würde sagen, davor stellen wir uns einmal kurz vor. Neben mir an der Seite ist Rahel Klein. Sie ist Moderatorin, sie ist Podcasterin, sie entwickelt neue Formate für Deutschlandfunk Nova. Ihr kennt sie vielleicht aus ihrem Podcast Tatort Kunst, da geht es um True Crime und Kunst, oder aus Unboxing News.
Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und das ist Amna Franzke. Sie ist Formatentwicklerin bei der Zeit und ist eine Königin der Überleitung von der Hörsaalruine zum heutigen Panel. Und ich freue mich, dass wir hier zusammen wieder durch diesen Abend führen dürfen.
Ich freue mich auch. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Das ist tatsächlich schon die fünfte Ausgabe von Wissen Unplugged, die wir machen. Und wir sprechen hier über die großen Fragen unserer Zeit mit jungen Stimmen aus der Wissenschaft und auch manchmal aus der Politik und Kultur. Heute aber mit einem sehr wissenschaftlichen Panel. Und das Ganze ist eine Veranstaltungsreihe der Zeitstiftung Bucerius und der Leibniz-Gemeinschaft in Kooperation mit Zeit Campus und Deutschlandfunk Nova. Wir freuen uns sehr, dass wir das gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern machen können. Die Leibniz-Gemeinschaft verbindet 96 eigenständige Forschungseinrichtungen und beschäftigt sich genauso wie die Zeitstiftung Bucerius mit den großen Fragen und Umbrüchen unserer Zeit. Danke an alle Partnerinnen und Partner, dass ihr diese Reihe möglich macht. Und dann freue ich mich auf unsere Gästinnen und Gäste. Rachel, ich habe eine Frage für dich. Mein spannendstes Experiment bislang war, kannst du diesen Satz vervollständigen?
Ich vermute, dass mein spannendstes Experiment bis jetzt war ein Tierversuch eigentlich, und wo wir in echter Zeit die Aktivität, die Neuronen anschauen könnte. Und das für mich war wirklich cool zu sehen, dass in einem lebenden Organismus, dass wir können das messen und so fortsehen.
Rachel Lippert ist Leiterin der Nachwuchsgruppe Neuronale Schaltkreise am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke. Sie erforscht dort die komplexen Zusammenhänge zwischen Gehirnfunktion, Verhalten und Energiebalance mit Tieren. Und ein besonderer Fokus ihrer Arbeit liegt dabei auf der Rolle der mütterlichen Ernährung für die langfristige Gesundheit und Gehirnentwicklung des Kindes. Schön, dass du bei bist. Herzlich willkommen, Rachel Lippert.
Herzlich willkommen. Peter, wir lieben Einstiegsfragen. Wir haben auch eine für dich vorbereitet. Das größte Missverständnis über mein Leben als Wissenschaftler ist?
Dass wir auf jede Frage eine absolute Antwort geben können.
Alright. Peter Loskill, du bist Professor für Organ-on-a-Chip-Forschung an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und du leitest das interdisziplinäre Micro-Organ-Lab, was man auch auf deinem Pullover sieht, also du bist sehr gut mit Merch am Start, und das 3R-Zentrum Tübingen für alternative Tierversuche. Was hinter 3R steckt, das werden wir im Laufe dieses Abends auch noch klären. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Wir haben auch eine Frage für dich, Luise. Der vielleicht größte wissenschaftliche Erfolg, der auf Tierversuchen basiert, ist?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil wir tatsächlich einen sehr, sehr großen Teil unseres Verständnisses der menschlichen Entwicklung und der menschlichen Biologie Tierversuchen verdanken. Was ich faszinierend finde, ist, dass viele der Erkenntnisse, die wir über die Entwicklung des menschlichen Gehirns gefunden haben, tatsächlich aus Drosophila-Fliegen, aus Fruchtfliegen stammen und wir da Herleitungen finden konnten. Das finde ich persönlich sehr faszinierend.
Luise von Stechow ist Biowissenschaftlerin und Expertin für Wissenschaftskommunikation und sie berät im Bereich Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik und sie hat auch einen Podcast zusammen mit ihrem Vater, The BioRevolution Podcast. Dort geht es um bahnbrechende biologische Innovationen und wir freuen uns, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen. Rachel, wir wollen mal ein bisschen eintauchen zu Beginn in deine Forschung. Kannst du uns möglichst basic erklären, was du erforschst?
So, ich würde sagen, es gibt drei Punkte, dass ich daran forsche in meinem Labor. Und es ist wie die Ernährung beeinflusst unser Gehirn und insbesondere wie die Ernährung der Mutter beeinflusst das Gehirn und die Entwicklung des Gehirns und das Gehirn selbst. Forschen wir daran und das ist ein sehr komplexes Organ, das wir können nur an einem lebenden Organismus wirklich verstehen. Und dann auch lebenslange Gesundheit. So, wie hat die Ernährung, dass ich esse heute, einen Einfluss auf eine altersbedingte Krankheit zum Beispiel?
Also Ernährung und Gehirn und auch wie die Ernährung einer Mutter sich auswirkt auf Säuglinge. Wenn du uns mal mit in dein Labor nimmst, wie muss man sich das vorstellen? Also du hast, glaube ich, diese Woche erst noch einen Tierversuch gemacht. Ist das richtig? Mhm. Nimm uns doch mal mit. Wie sieht das genau aus? Wie muss man sich das vorstellen?
So, das Labor selbst ist in einem anderen Gebäude. Wir haben ein Tierhaus und da haben wir alle unsere Tiere für die Tierversuche und die sind da kontrolliert und unsere Tierpflegerin kümmert darum, die Tiere da. Wenn ich mache selbst einen Tierbesuch, ich muss dann in den Tierhaus gehen und schon einen Plan haben, was ich mache für den Tag und alles mitnehmen. Ich habe diese Woche gesammelt Hirnproben, sodass wir können bestimmte Gene in diese Hirnproben da anschauen, um zu sehen, ob es geändert ist. Und dann nehme ich das zurück ins Labor. Ehrlich gesagt, das Labor selbst ist für die meisten Studenten an den ersten Tagen eher langweilig, weil es ist ja ganz sauber und nur weiß. Und es ist nur, wenn man eigentlich in dem Labor was macht, das kommt diese Wow-Momente. Und es ist eben schwer mit das, was ich diese Woche gemacht habe, weil ich hatte keine Ahnung, was rauskommen wird bis zum Ende, weil der Endpunkt war unsichtbar. Wir können nur mit bestimmten Geräten was messen. Und das ist dann auch ein bisschen aufregend. Habe ich dann jeden Schritt richtig gemacht bis zum Endpunkt?
Wir gehen gleich noch in diesen Versuch einmal rein. Oder du zeigst uns zumindest mal ein Video, vielleicht von einem anderen Versuch wahrscheinlich, was du mitgebracht hast. Aber dieses Tierhaus, was für Tiere habt ihr denn dann da? Und wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann wie so ein kleiner Mini-Streichelzoo? Oder also
Nein, so die Haupttier, das wir nutzen in jedem Versuch, sind Mäuse. Mhm. Wir haben verschiedene Mäuse zur Verfügung. Die haben genetische Änderungen, so wir können bestimmte Neuronen taggen, quasi, sodass wir die beleuchten können oder anschauen können, sodass wir ganz genau sehen könnten, wie reagiert bestimmte Neuronen auf etwas von der Umgebung. Mhm.
Und wie kann man sich das vorstellen? Was für Vorschriften und Regeln musst du eigentlich beachten, wenn du mit Tieren arbeitest und an Tieren forschst?
Ja, so die Schritte sind nicht einfach, das zu machen. So, wir haben natürlich den Tierschutzgesetz und die Tierschutzversuchstierverordnung. Die deutsche Wörter fehlen mir immer.
Viele schöne deutsche Wörter gibt es dafür. Ja.
Aber einen Tierversuch zu machen, ist nicht, dass ich gehe im Wald und ich hole welche Tiere ab und ich mache dann einen Versuch. Ich muss einen Plan haben, ich muss in die Literatur schauen, ich muss es beweisen, dass es war niemals vorher gemacht. Ich muss auch einen Statistikplan machen, was wir erwarten. Und wir können das nur basiert auf den vorherigen Studien, die veröffentlicht sind. Und dann ist ja ein Tierversuchsantrag ist eine große Menge von Papierarbeit, so es ist ja ungefähr 50 Seiten, dass ich erklären muss, jeder Grund, warum ich diesen Tierversuch machen möchte und muss, so was das bringt für unsere Erkenntnis in der Gesellschaft, zum Beispiel mit unseren Versuchen mit Frühentwicklung, wie können wir das auf Menschen bringen, so wenn wir das machen, wir das beweisen, was unsere Hypothese ist, am Ende können wir das zu Menschen bringen, um eine Änderung zu machen in der Gesellschaft.
Das heißt, du kannst nicht einfach hingehen und sagen, so, ich würde jetzt gerne mal das testen und morgen das, sondern du musst das sehr, sehr aufwendig beantragen. Du musst begründen, warum du das machst, mit welchem Zweck und warum dafür unbedingt ein Tierversuch notwendig ist.
Ja, nicht nur das. Wir müssen auch sehr ausgebildet sein. So, wir müssen, was nennt man, einen Verlasekurs. Und da lernt man, wie geht es überhaupt um mit Tieren? Was mache ich? Wie mache ich das mit viel Sorge für die Tiere? Und jeder muss das wirklich gut lernen. Es ist nicht einfach, dass ein Student oder ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich möchte heute einen Tierversuch machen. Das geht nicht. Die müssen entweder was von diesem Verlasekurs und dann auch innerhalb unser Labor, die sind weiter ausgebildet mit uns, die bestimmte Methoden zu lernen, sodass die machen das alle richtig und ganz genau.
Also man lernt auch, wie man eine Maus anfasst, aus einem Gehege rausnimmt und dann in ein anderes Gehege reintut oder in einen Versuch, also so ganz praktische Fragen.
Ja.
Ja. Du hast uns ein Video mitgebracht, vielleicht können wir uns das einmal anschauen.
Willst du noch kurz was vorher dazu sagen?
Ja, bevor das angeht, es ist nicht was direkt aus meinem Labor, aber wir machen sehr ähnliche Sachen. So was wir werden sehen auf dem Schirm ist ein Tier, diesen Maus hat ein Implantat ins Gehirn. So das Gehirn selbst kann keinen Schmerz fühlen. So ihr werdet das sehen, dass das Tier geht wie normal. Aber durch dieses Implantat kommt ein Licht. Und dieses Licht in diesen Modellen führt zu einer erhöhten Aktivität bestimmter Neuronen. Und was ganz interessant auf dem Bild, auf dem Video eigentlich, ist, dass dieses Tier hat eine Wahl aus drei verschiedenen Essen. So einer ist blau und hat Hochfettdiät. So einer ist eher gelb und isst Hochzucker. Und der dritte ist eine ganz normale, langweilige Diät für die Tiere. Und wir werden es sehen, was der Tier macht, wenn der Licht angeht. So, der Licht ist jetzt an und es frisst jetzt den blaues Essen. Und dann das Licht geht aus und das Tier isst nicht mehr. Und dann es kommt eine Hand von einem Forscher und er wird die Reihenfolge von das Essen ändern. Und dann, was wir sehen, so jetzt eine andere Reihenfolge, aber der Licht geht an und das Tier geht direkt zu den Hochfettdiät. So, das hat gezeigt, dass diese bestimmten Neuronen hat einen Einfluss auf unsere Ernährungsauswahl, besonders für Hochfettdiät. Und vielleicht das ist was, was ihr alle abends fühlt, diese Reise auf ein bestimmtes Essen. Und so, wir nutzen diese Modelle und diese Methoden, dass wir können die bestimmten Neuronen anmachen, um zu sehen, was für einen Einfluss die haben an dieser Ernährungsauswahl.
Wenn man das so sieht, ne, tun einem Tiere manchmal leid?
So, ja, aber wir müssen dafür sorgen, dass es so niedrig wie möglich ist. So, wir machen einen Plan für Schmerzmittel, zum Beispiel bei den OP, so dass die Tiere, die haben selbst der Wahl, mehr zu nehmen. Die kriegen das durch den Trinkwasser, aber die kriegen auch was vor und nach dem OP auch. Nach dem OP, ehrlich gesagt, die merken das nicht. Die haben ein ganz normales Leben im Käfig, die essen wie normal, die bewegen sich wie normal, die schlafen wie normal. Aber bei dem OP selbst, natürlich bei jedem OP ist der Chance von Schmerz da, aber wir versuchen immer, das zu vermeiden.
Und wie streng wird kontrolliert, ob ihr diese Tierschutzverordnungen einhaltet?
So, wir bei unserem Institut, wir schreiben das innerhalb unserem Labor und dann muss das zu unserer Tierschutzbeauftragten gehen und dann die lesen das und die geben welche Kommentar dazu. Und ehrlich gesagt, das ist gut, aber bei uns sind die wirklich detailliert damit. So, wir kriegen ganz viele Rückfragen dazu, sodass wir das immer verbessern können, sodass es klar ist, was wir machen. Und dann, wir müssen das an der Behörde schicken und der Behörde dann ist außer unser Institut macht die Entscheidung, okay, ist das gut begründet, haben die dann auch Fragen dazu, wir kriegen auch Fragen von der Behörde zurück, dass wir antworten müssen, was geht um der Tierschutz und die verschiedenen Methoden, die wir nutzen oder Versuche, die wir machen. Aber dann ist das von der Behörde selbst, kriegen wir die Genehmigung oder nicht. Ab und zu müssen wir dann auch vor Ort gehen, um das vor das Tierschutzkommission, weil es ist nicht nur eine Person an der Behörde, es ist 15 Leute, die sitzen zusammen mit den Tierbesuchsanträgen und die reden darüber und diskutieren, ob das mit der Begründung und die Statistik sinnvoll sind und nicht mit anderen Methoden gemacht werden könnten.
Ihr könnt übrigens auch Fragen stellen. Wir zeigen zwischendurch immer wieder mal diesen QR-Code, den könnt ihr scannen mit dem Handy und dann werdet ihr auf Slido übergeleitet und da könnt ihr Fragen eingeben und auch Fragen hoch und runter voten und wir werden zwischendurch immer mal wieder Fragen aus dem Publikum auch stellen. Genau, das nochmal der Hinweis. Ich wollte dich noch fragen, Rachel, warum braucht es für das, was du erforschen willst, Mäuse? Warum braucht es dafür Tiere? Warum kann man das nicht ohne machen?
So, aus meiner Sicht ist die Komplexität ein gesamter Organismus zu hoch. Wir können das nicht in Einzelzellen daran schauen, wenn wir möchten wissen, was hat einen Einfluss auf unsere Ernährung, das und durch unseren Mund gehen muss, unser Darm und was schüttet unser Darm aus, das geht auf unser Gehirn. Wir können das nur in den gesamten Organismus. Und viele Hypothesen, die wir stellen vor, ist, dass etwas schädlich ist. Und dann in Menschen das zu machen, ist auch ja unethisch. Wenn ich sage, eine ungesunde Ernährung für den sich entwickelndes Baby schlecht ist, ich soll das nicht den Menschen machen. Aber ich möchte gern beweisen, warum ist das so auf der Molekularebene? Und eben dann ist das etwas, was wir vermeiden können oder ändern können, nachdem das schon passiert ist, was in unserer Gesellschaft sehr oft das Mal ist. Und so, Hauptpunkt, die Komplexität ist einfach zu viel in Einzelzellen oder in Einzelorganen eben da anzuschauen. Dafür brauchen wir einen gesamten Organismus, dass wir an die verschiedenen Stellen anschauen könnten, um zu sehen, was der Gesamtergebnis ist.
Und wie übertragbar ist das, was man dann untersucht auf den Menschen? Ist ja immer eine Frage, ne?
Ja, das ist immer der Frage. Ich kann vielleicht ein Beispiel geben aus meinem Forschungsbereich. So in meinem Forschungsbereich vor ein paar Jahren war eine Studie veröffentlicht in Mäusen. Das hat gezeigt, dass der mutterliche eine bestimmte Ernährung einen Einfluss auf einen Teil des Gehirns, das wir nennen Hypothalamus, hat. Und das hat dann gezeigt, dass die Verbindungen zwischen den Neuronen zu niedrig waren. Und vor 2 Jahren hat jemand diese Studie genommen und hat es in Menschen gemacht mit neugeborenen Kindern. Und die können nicht auf die bestimmten Neuronen schauen, aber die können in diesem Hirnbereich schauen und haben es da beweisen, dass das auch der Fall war. Weniger Komplexität in das Gehirn des Kindes. Mhm. Und so das zu sehen, war aus der Forschungsbereich eine ganz Erfolg, aber für unsere Gesellschaft war das wirklich traurig zu sehen, dass das eigentlich der Fall war. Aber wir müssen dann zurück zu den Tieren gehen und sagen, okay, jetzt, dass wir wissen, dass das passiert in beide Organismen, Menschen sind auch ein Organismus, können wir das besser verstehen, warum das so ist, warum hat das passiert, wie lange hat es gedauert und so weiter. So, für uns war das ein großer Erfolg aus der Forschung, genau in unserem Forschungsbereich.
Wir haben euch 3 im Vorfeld gebeten, jeder eine These mitzubringen. Und du hast eine eigentlich schon in so eigenen Worten gerade gesagt, aber wir haben es ja nochmal hinten bei uns an der Wand. Tierversuche sind derzeit noch notwendig, weil andere Technologien die Komplexität des menschlichen Körpers noch nicht abbilden können. Luise, wie denkst du dazu? Wir haben gerade schon kurz gehört, was denkst du, wenn du diese These hörst? Wie stehst du dazu?
Ich stimme dieser These von Rachel zu. Also ich glaube auch, dass es für bestimmte Kontexte bisher keine Modelle gibt, die das gut genug abbilden können. Das Problem ist, dass Organ-on-a-Chip-Modelle, über die wir ja gleich, glaube ich, viel hören werden, die sehr spannend sind, dass KI-Modelle, die viel Potenzial haben, trotzdem diese Körperlichkeit, diesen gesamten Organismus nicht abbilden können. Und zum Beispiel kann ein Modell, was keinen Körper hat, kein Verhalten zeigen. Wir können nicht sagen, das läuft plötzlich anders, das vokalisiert anders, das macht andere Geräusche, all diese Dinge. Das können wir nicht, und wir können auch nicht dem Modell sagen, such mal verschiedene Sorte von Essen aus, in diesem Versuch, der übrigens sehr, sehr spannend war. Das ist natürlich was, das können diese Modelle zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die altern auch nicht zum Beispiel, oder zum Beispiel die Beziehung zwischen Mutter und Embryo, die ja zum Beispiel bei Rachel erforscht wird. All diese Dinge können die Modelle zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Dazu möchte ich aber auch sagen, dass im Allgemeinen, und ich schaue da durch die Brille der Medikamentenentwicklung drauf, also von der Pharma- und der Biotech-Industrie, die neue Wirkstoffe auf den Markt bringen wollen. Und da sehen wir eben, dass leider die Translation vom Tiermodell zum Menschen nicht besonders gut funktioniert, weil 90% aller klinischen Programme scheitern. Das heißt, nur 10% der Fällen können diese Tiermodelle wirklich gut vorhersagen, ist das ein Wirkstoff, der zum einen wirksam sein wird im Menschen und zum anderen auch sicher sein wird, also keine neuen Toxizitäten hervorrufen wird. Und basierend darauf glaube ich, dass wir trotzdem andere Modelle brauchen, die eben diese Translation mitbringen. Das heißt aber nicht, dass bestimmte Studien, wie das, was du gerade gezeigt hast, durch diese Modelle zum jetzigen Zeitpunkt ersetzbar sind.
Peter, was denkst du über die These? Würdest du die so unterzeichnen?
Nein, aber ich würde auch nicht sagen, die ist falsch. Das Problem ist die Nuancen. Es gibt ja nicht den Tierversuch. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, ich unterzeichne nicht, sage nein und sage, Tierversuche sind nicht notwendig, dann wäre es falsch. Man muss sehr, sehr gut differenzieren. Es gibt in gewissen Bereichen, da können wir noch nicht anders als mit Tierversuchen. Es gibt aber viele Bereiche, wo wir schon viele neuartige Modelle haben. Der Grundgedanke, den ich aber tatsächlich bestreiten würde, ist, nur weil man einen Organismus hat, hat man einen Menschen. Und das ist es eben nicht. Die Zahlen mit den 90% scheiternden Medikamenten ist ja sogar noch relativ niedrig. Es sind 95%, gerade wenn man in der Neuroforschung, sind die Zahlen noch höher, die scheitern. Das heißt, nur weil eine Ratte rumläuft, heißt das noch nicht, dass das, was man da drin sieht, auch der Mensch macht. Und von daher, man muss das sehr gut differenzieren. Organismus ist ein Vorteil für gewisse Fragestellungen, aber es heißt noch lange nicht, dass das auf den Menschen übertragbar ist. Von daher, ja, man braucht noch Tierversuche in gewissen Bereichen, aber nein, nicht im Generellen sind Tierversuche nicht ersetzbar.
Du hast mit der Antwort deiner Antwort vom Anfang alle Ehre gemacht, dass man immer denkt, Wissenschaft hat einfache Antworten auf komplexe Fragen, würde ich sagen. Aber nimm du uns doch vielleicht mal mit in deinen Forschungsbereich. Ich gebe zu, dass ich von Organ on a Chip in vitro in Silico bisher nicht so viel gehört hatte und mich im Bereich der Biowissenschaften und was dazugehört nicht so gut auskenne. Nimm du uns doch vielleicht mal mit, was genau ist das überhaupt?
Also was wir versuchen, ist, die menschliche Biologie außerhalb des menschlichen Körpers nachzustellen. Also unser Grundgedanke ist, wir wollen und verstehen die menschliche Biologie verstehen. Wir wollen nicht verstehen, warum macht die Ratte A und B, sondern wir wollen verstehen, warum hat der Patient, die Patientin diese Krankheit und wie kommt es dazu. Das heißt, wir versuchen, die menschlichen Zellen und Gewebe aus dem Körper zu entnehmen und dann über einen extrem interdisziplinären Ansatz, was wirklich Technologien der Chipindustrie, Technologien der Materialwissenschaften integriert, den Zellen vorzumachen, dass sie immer noch im Körper sind. Das heißt, wir bauen ihnen sogar ein Home away from home. Und das sieht aus wie ein Lego-Block, können Sie sich vorstellen. Also das ist ein kleiner Polymermodul, 3D-Modul. Da sind dann kleine Kammern drin, wo gewisse Umgebungsbedingungen geschaffen werden. Und dort machen wir die Zellen und die Gewebe hinein. Und dann haben wir andere Kanäle, wo wir eine Art Blut durchpumpen können. Und die These ist, dass je näher die Zellen eine Umgebungsbedingung haben, wie sie im menschlichen Körper vorfinden, desto eher werden sie genauso reagieren, wie sie im menschlichen Körper reagieren würden.
Du hast uns dazu auch was mitgebracht, ne? Visualisiert.
Ja, ich habe, ich weiß nicht, ob das jetzt hier sieht, einfach mal zwei Beispiele mitgebracht. Das sind diese Lego-Blöcke, diese Polymermodule. Auf der rechten Seite sieht man ein Herzmuskelsystem und was man da sehr, sehr schön sieht, wir benutzen stammzellbasierte Herzmuskelfasern, die in diesem System drin sind und die dann auch anfangen zu schlagen. Also man kann wirklich diese Kontraktion des menschlichen Herzens, also was man da sieht, ist tatsächlich eine menschliche Herzmuskelfaser, die schlägt. Und auf der linken Seite, das ist ein anderes System, das nennt sich ein Tumor-on-Chip-System. Was man da sieht, ist ein Tumor, der in einer Mikroumgebung wächst. Und wir testen damit neuartige Immuntherapeutika. Das heißt, was man in Rot sieht, sind Immunzellen, die in dieser Perfusion herum schwimmen und die dann mit gewissen Stimuli dazu gebracht werden, den Tumor zu attackieren. Also das sind jetzt zwei Beispiele, wo man sehr unterschiedliche Gewebe, einmal ist ein Krankheitsmodell, das andere ist tatsächlich vor allem benutzt, um Toxizitäten zu untersuchen.
Und das sind menschliche Zellen?
Genau. Und das ist auch nochmal zwei.
Wie bekommt ihr die? Wo kommen die her?
Also deswegen habe ich auch genau die Beispiele. Das sind die zwei Grundansätze, die wir haben. Das auf der rechten Seite sind stammzellbasierte. Das basiert auf der sogenannten iPS-Technologie. Eine Technologie, für die Shinya Yamanaka 2010, ja, jetzt, wenn du ein Jahres, bin ich nicht ganz mehr sicher, den Nobelpreis bekommen hat. Was man im Prinzip macht, man nimmt von einem adulten Menschen, von jedem von Ihnen hier, könnte man das machen, eine Zelle. Am Anfang hat man vor allem Hautzellen genutzt, inzwischen kann man Blut abnehmen und Immunzellen verwenden und drückt auf diesen Zellen den Reset-Button. Das heißt, man gibt verschiedene Faktoren und bringt die dann wieder zurück in eine Stammzelle und aus dieser Stammzelle kann man dann jede andere Zelle des adulten Organismus wieder generieren. Das heißt, wir nehmen eine Haut- oder eine Blutzelle, man kann inzwischen sogar Urinproben oder Speichelproben nehmen.
Von euch dann aus der Forschungsgruppe oder?
Je nachdem, man kann es eben auch von Patienten, Patientinnen nehmen. Das heißt, man kann von einem Patienten, Patientin diese Zellen nehmen und dann spezifisch von dieser Patientin und dem Patienten ein Gewebe aufbauen und dann auch schauen, wie würde diese Patientin, dieser Patient auf einen gewissen Therapie ansprechen. Das heißt, das ist die eine Möglichkeit über diese Stammzellen. Das machen wir zum Beispiel beim Herzmuskel. Die andere Möglichkeit ist, wir arbeiten sehr, sehr viel mit uns, wir sind in der Klinik und bei vielen, vielen Operationen fällt ganz viel Gewebe ab. Das heißt, wir können auch das Gewebe, das normalerweise dann einfach in den Abfall wandern würden, verwenden, um nochmal neue Modelle aufzubauen. Das heißt, das Tumormodell zum Beispiel basiert auf Gewebeproben, die während Operationen entfernt werden. Und daraus können wir dann wieder Modelle aufbauen, mit denen wir dann Forschung machen.
Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass ihr im Sommer ein sehr spannendes Experiment gemacht habt, wo es um eine genetische Augenerkrankung ging. Kannst du uns da noch mal mitnehmen in diesen Versuch? Was war die Fragestellung und was habt ihr dann mit diesen Chips gemacht?
Also, das war jetzt nicht im Sommer, das war eine längere Studie, die wir gemacht haben, aber das war tatsächlich ein schönes Beispiel. Wir hatten mit einer kein Startup, aber inzwischen einer größeren Firma in den USA, die hatten ein Gentherapeutikum entwickelt und mussten jetzt irgendwie nachweisen, dass dieses Gentherapeutikum wirksam ist.
Für eine Erkrankung.
Augenerkrankung. Eine Erblindung, tatsächlich eine sehr, sehr traurige Erkrankung, wo Patientinnen in sehr jungem Alter sehr häufig schon erblinden direkt und wo es keine Therapien gibt. Und das ist eine genetische Erkrankung und da hatten diese Firma eben ein mögliches Therapeutikum und wollten das jetzt nachweisen, bevor sie in die Klinik gehen dürfen. Weil um eine klinische Studie machen zu dürfen, muss man immer nachweisen, dass es wirksam ist und dass es sicher ist. So, das heißt, wir haben dann zusammen mit meinem Kollegen Kevin Achberger vom INDB in Tübingen Proben von diesen Patienten bekommen. Daraus hat Kevin mit seinem Team dann iPS-Zellen, also diese Stammzellen, generiert von diesen Patientinnen und Patienten. Dann haben wir daraus Organoide und Organoid-on-Chip, also Retina-on-Chip-Systeme gebaut und daran konnten wir dann testen und nachweisen, dass diese Gentherapie tatsächlich wirksam ist und wir konnten auch sagen, welche Dosen, also in welcher Konzentration man sie verwenden müsste oder wie man das applizieren sollte. Und das total Spannende dabei war, das wurde dann tatsächlich den Regulatoren vorgelegt und darauf basierend sind die jetzt in der Klinik. Also sind in den UK und in Deutschland laufen die klinischen Studien. Und alles, was wir bisher hören, die Resultate bekommt man erst am Ende der Studien, läuft es sehr gut und sieht sehr vielversprechend aus. Und das war halt sehr spannend, weil wir wirklich mit einem, rein auf diesen neuartigen Modellen, konnten wir nachweisen, dass es wirksam ist und es wurde auch von den Regulatoren angenommen.
Und warum hat das dann auf so einem Chip funktioniert oder vielleicht sogar besser funktioniert, als das jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel mit einem Tiermodell zu machen?
Das Grundproblem der medizinischen Forschung ist, dass wir eigentlich an Krankheiten forschen, meistens. Also es gibt natürlich die Grundlagenforschung, wo man schauen, generell Mechanismen sich anschaut, aber die meisten dieser Krankheiten haben die Tiere ja gar nicht. Und gerade bei solchen genetischen Krankheiten, es gibt einfach kein Tier, das diese genetische Erkrankung hat. Das heißt, was man natürlich machen kann, man kann versuchen, irgendwie diesen Phänotyp, also diese Symptome im Tier zu erzeugen. Hier ist aber das Problem, wenn ich habe jetzt ein Tier, das ist gesund und ich mache da irgendwas, damit das diese Symptome hat.
Damit das erstmal krank wird.
Damit das erkrankt, ja, nicht mehr erkrankt, sondern damit es einfach nur die Symptomatik hat, die mit dieser Krankheit einhergeht. Wenn ich natürlich das erzeugt habe, ist es ja auch sehr einfach, das wieder zu heilen. Das heißt, man erzeugt Krankheiten und versucht dann mit einem tollen Ansatz, die zu heilen. Was aber nachher sich dann gleich rausstellt, dass das, ja, es hat vielleicht das Tier geheilt oder so, wie ich diese Krankheit geheilt, aber der Mechanismus überträgt sich aber nicht so auf den Menschen. Bei diesen Gentherapeutika ist es nochmal ein größerer Schritt, weil die Gene gar nicht, also weil wir unterschiedliche Targets da haben in den Tieren und den Menschen. Das heißt, man müsste hier wirklich mit sehr großem Aufwand ein Tiermodell erzeugen, das diese Symptomatik hat, aber wüsste dann immer noch nicht, ob es übertragbar ist. Wir können einfach wirklich auf Patienten zurückgreifen, die diese Erkrankung haben, ein Modell aufbauen, das dann auch genetisch diesen Personen entspricht und damit einen viel, viel kleineren Schritt haben von unserem Modell dann nachher in den Patienten.
Das heißt, es ist viel genauer, viel individueller angepasst sozusagen schon.
Ja.
Wenn ich da auch was zu sagen darf, das ist natürlich ein sehr spannender Ansatz. Ich arbeite viel im Bereich der seltenen Erkrankungen und gerade da gibt es oft keine Tiermodelle, wie du das gerade auch beschrieben hast. Und die Heterogenität dieser Erkrankungen auch abzubilden, weil man sagt, also diese 100 Patienten haben alle die gleiche seltene Erkrankung, aber die Ausprägung kann wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein, weil die Mutationen oft sehr unterschiedlich sind. Wenn man jetzt diese personalisierten Organs on a Chip machen würde für diese Patienten, also wieder den Ansatz nehmen, wieder Stammzellen von all diesen Patienten nehmen, dann kann man tatsächlich auch mal eine wirkliche, wie sagt man, eine wirklich personalisierte Therapie abbilden, schon im Präklinischen, was man sonst, also Mausmodelle sind sehr homogen im Allgemeinen, die sind oft sehr gleichgeschaltet und das ist natürlich auch ein großer, großer Benefit, gerade im Bereich der seltenen Erkrankungen, dass man da ein besseres Verständnis dieser Ausprägungen finden kann durch diese Modelle, die du gerade beschrieben hast.
Da sind wir gleich auch bei der These, die du mitgebracht hast, Peter. Und zwar, unabhängig von den ethischen Fragen zu Tierversuchen liegt die Zukunft der Biomedizin in Vitro- und In-Silico-Modellen. Als ich das gelesen habe, war ich direkt so, wie unabhängig von ethischen Fragen? Wie diskutieren das unabhängig von ethischen Fragen? Wo liegen denn noch die Gründe und die Vorteile davon?
Genau da, das, was ich eben versucht habe zu erklären.
Wie weit ist diese Zukunft denn entfernt, würdest du sagen?
Auch hier gebe ich die Antwort, es kommt drauf an. Wie ich eben schon gesagt habe, in dem Beispiel dieser genetischen Erkrankung ist das schon die Zukunft. Sind wir hier schon da. In anderen Bereichen wird es noch weiter dauern. Der Grund, warum ich gesagt habe, diese Kombination, und das ist, glaube ich, das wirklich Wichtige mitzunehmen. Es gibt niemals ein einzelnes Modell, das wir entwickeln, das irgendwelche Kollegen entwickeln und Kolleginnen, das einfach einen Tierversuch ersetzt. Jedes Modell hat Vorteile und Nachteile. Und es geht sehr, sehr häufig darum, eine Fragestellung zu beantworten. Und dazu kombiniert man unterschiedliche Modelle. Unsere Modelle haben den Nachteil, dass wir fast immer nur einzelne Organe, Gewebe anschauen. Wir können uns Interaktionen von 2, 3 Organen, Geweben anschauen. Das heißt, wir haben tatsächlich nicht diesen systemischen Charakter. In Silico-Modelle werden aber immer mehr in diese Richtung entwickelt, dass sie Daten aus unseren Modellen nehmen und dann extrapolieren und kombinieren. Das heißt, wir haben Modell A, Modell B, Modell C, Modell D, die liefern alle Daten. Das kann dann in Silico-Modell hineingebracht werden und das in Silico-Modell gibt uns dann eine Prädiktion, was es nachher im Komplettorganismus sein könnte. Das heißt, das passiert jetzt schon, aber das wird in den nächsten Jahrzehnten noch viel stärker sein.
Sag noch mal ganz kurz in einem Satz, was ein In-Silico-Modell ist.
Eine Computersimulation.
Eine Computersimulation. Unabhängig von ethischen Fragen war ja in deiner These auch drin. Wir haben jetzt einige Fragen auch von euch aus dem Publikum gehabt. Und eine, die viele von euch interessiert, ist wahrscheinlich auch an dich, Rachel. Besteht bei jedem Tierversuch das Risiko, dass das Tier leidet oder verletzt wird? Oder gibt es Tierversuche, die dem Tier in keinem Fall schaden?
Das ist eine gute Frage und es ist auch was, was wir immer daran denken. Gibt es Ersatzmethoden in dem Tierversuch, was wir nutzen können? Was eigentlich wunderbar ist jetzt, ist, dass wir haben viele Methoden, dass wir nutzen können, um den Energieverbrauch des Tieres messen können, ohne dass das Tier darunter leidet. So, die leben in einem ganz normalen Käfig und wir können das messen quasi vom Fern. Ich bin der Meinung, dass wir sollen innerhalb eines Tierversuchs so viele Methoden einsetzen wie möglich, dass wir können von einem Tierversuch sehr viel neue Erkenntnis gewinnen. Und wir versuchen das auch mit den verschiedenen Ernährungen, dass wir messen verschiedene Sachen, das leidet das Tier nicht. Und ja, So, zum Beispiel, wir können den Körperfett messen, nur dass das Tier in ein Gerät gehen muss für eine Minute und kommt das da raus. Und das Tier geht dann wieder zurück in den normalen Käfig. Aber wir haben die Messung gemacht, wie viel Fett haben die oder Wasser im Körper. Und das Tier leidet nicht unter. Und vorher müssen wir das Tier zensieren und das wiegen zu zeigen. So, das ist ein wunderbarer Ersatz für diese Methode, dass wir können dann immer machen, so jede Woche, jeden Monat. So, es gibt oftmals mal die Möglichkeit, mehr Versuche zu machen, ohne dass das Tier leidet.
Aber ausgeschlossen ist es eben nicht, dass Tiere auch leiden. Ihr dürft euch natürlich auch einschalten, ihr beschäftigt euch ja auch viel dazu.
Also ich glaube, das ist auch eine subjektive Wahrnehmung natürlich. Also wir sind ja nicht die Maus, wir wissen nicht, wie sehr sie leidet. Man könnte natürlich auch postulieren, dass alle Tiere darunter leiden, dass sie in diesen Käfigen leben müssen. Aber ich würde dir absolut zustimmen, dass innerhalb dieses Rahmens, den man sich da gesteckt hat, man natürlich vieles tun kann, um das Leid möglichst gering zu halten. Und ich weiß also, seit ich in der Forschung war, ist da auch einiges passiert in der Art, wie man mit den Tieren umgeht. Und ich würde auch noch mal sagen, also aus Sicht der Forscher, keiner macht gerne Tierversuche, keiner quält gerne Tiere. Also darum geht es wirklich gar nicht, sondern man findet, dass der Grund gut genug ist, um das ethisch abzuwägen. Aber ich würde sagen, im Allgemeinen besteht immer das Risiko und gerade in den Versuchen, die wir gerade beschrieben haben zum Thema, also Peter auch zum Thema, also ist ein Medikament sicher und effektiv in der, also für die Medikamentenentwicklung, das sind im Allgemeinen Versuche, unter denen die Tiere leiden und bei denen sie auch am Ende umgebracht werden. Also das muss man schon mal so festhalten.
Aber ich würde auch was dazu sagen, dass Deutschland ganz vorbildlich ist in der ganzen Welt, wie es geht mit Tierversuch. So, ich hatte einen Student bei mir aus einem anderen Land und sie hat mir gesagt, die Tiere in Deutschland sind besser darum gekümmert als die Menschen in meiner Heimat. So, ich fand das einerseits traurig, dass es so ist, aber dann auch gut, dass Deutschland ja zu den ganzen Welt sagen kann, wie macht man Tierversuch? Und wie macht man diese Waage zwischen neue Erkenntnisse gewinnen und neue Wissen allgemein und das Leid des Tieres? So, ich finde das dann gut, dass wir daran denken, wie können wir das so gut wie möglich machen, dass wir gegen den neuen Wissen und vermeiden das Leid des Tieres.
Noch eine Frage, die auch viele Leute hier im Raum interessiert. Wie lange dauert es, bis zum Beispiel so ein Herzmuskel wächst? Kannst du uns nochmal mitnehmen, in was für Zeiträumen entwickelt ihr so etwas?
Kann man auch mal wieder nicht absolut beantworten.
Mach es gerne an ein oder zwei Beispielen konkret.
Also, es kommt darauf an, möchte ich jetzt einen Herzmuskel von einer spezifischen Person, einem spezifischen Patienten, Patientin entwickeln, dann muss man natürlich diesen ganzen Prozess, man nimmt die Zellen, erzeugt die Stammzellen, das dauert heutzutage einen knappen Monat. Dann, um das aus diesen Stammzellen dann einen Herzmuskel zu erzeugen, dauert knapp 2 bis 3 Wochen. Das heißt, wenn ich jetzt von einer existierenden Zelllinie ausgehe, kann ich in 2 bis 3 Wochen einen solchen Herzmuskel erzeugen. Wenn ich von einer Patientin, einem Patient ausgehe, dann dauert es eher so 2 Monate.
Wir haben noch eine Frage, die du wahrscheinlich beantworten kannst. Wie werden First-Pass-Effekt bei Organ-on-a-Chip simuliert? Zum Beispiel beim Testen von Medikamenten.
Musst du erst mal erklären,
was ein First-Pass-Effekt ist.
Also ich versuche es sogar ein bisschen generischer zu erklären. Es geht prinzipiell um die Interaktion von unterschiedlichen Organen. Also es geht in eine ähnliche Richtung wie die Organismus-Fragestellung. Und hier geht es jetzt sehr spezifisch aber was man eben machen kann, weil wir ja in diesen Systemen eine Barriere oder eine Perfusion haben, die den Blutgefäßen ähnlich ist, können wir unterschiedliche Gewebe miteinander verschalten. Das heißt, ich kann Gewebe A und Gewebe B in eine Zirkulation bringen, vielleicht auch Gewebe C, und es gibt auch Ansätze, die da noch weiter hinausgehen wollen und wirklich viele Gewebe miteinander verschalten. Und dann kann man auch wirklich solche komplexen Prozesse, wo es um Interaktionen von unterschiedlichen Geweben miteinander und auch Feedback-Loops zwischen den Geweben geht, abbilden. Das heißt, auch solche Prozesse kann man abbilden. Die Frage ist immer, was ist notwendig, um diese Fragestellung zu beantworten? Weil auch hier nochmal, vielleicht braucht man auch gar nicht, das alles in einem Modell abzubilden, sondern ich habe Modell A, bekomme eine Aussage davon, habe Modell B, das ich dann schon wieder mit einer Computersimulation verbinden kann, oder ich habe Modell A, das gibt mir einen Output, der dann in einer Computersimulation mir sagt, was ich in Modell B reinstecken muss. Also es gibt diese zwei Ansätze, es wirklich physisch miteinander zu verbinden, und es geht über Blutgefäße, das geht aber auch über neuronale Verschaltung zum Beispiel, und es gibt den Umweg über ein Computermodell.
Ich frage mich ja, was man da alles sein muss. Informatiker, Chemiker, Biologe, Biochemiker, Physiker, alles.
Alles.
Ja.
Man muss nicht selber alles sein.
Ja.
Man muss aber an der Schnittstelle arbeiten können.
Ja.
Und gerne mit anderen Leuten arbeiten, die einen ganz anderen Hintergrund haben. Also ich kann bei
was
mir.
Was bist du alles?
Alles.
Was bin ich alles? Studiert bin ich Physiker. Habe aber auch Biologie studiert während dem Studium schon. Mich dann,
also Hauptfach Physik.
Hauptfach Physik.
Nebenfach Biologie.
Eigentlich zweites Hauptfach. Ging damals nicht. Deswegen irgendwann dachte ich für Physik. Dann bin ich aber wieder zurück in die Biologie, habe in der Biophysik promoviert und dann im Bioengineering in den USA gearbeitet längere Zeit. Und jetzt bin ich Professor der Medizin.
Moin.
In meinem Team ich habe in meinem Team 35 MitarbeiterInnen und ich glaube maximal 3 oder 4 von denen haben den gleichen Abschluss. Das heißt, man muss wirklich nicht alles sein, man muss aber wirklich die Offenheit haben, mit anderen Expertinnen und Experten gemeinsam zu arbeiten.
Ja, und man muss es schon dann alles miteinander verbinden, ne? Also, krass.
Informatik ist auch ein gutes Stichwort, weil wir jetzt nochmal sozusagen das Feld aufmachen. Wir haben jetzt Organ on a Chip gehört, in vitro, in silico Modelle. Und dann gibt es sozusagen noch eine große Zukunftstechnologie, die in diesem Feld wichtig ist, nämlich künstliche Intelligenz. Und Luisa, du hast uns auch eine These mitgebracht, so wie alle. Aber gib uns noch mal kurz einen kleinen Überblick. Welche Rolle spielen KI-Modelle mit Blick auf unsere Frage heute und Tierversuche?
Ja, also KI-Modelle, die ja inzwischen, glaube ich, bei uns fast allen angekommen sind. Das war ja vor 3-4 Jahren noch nicht so. Da hatte man noch nicht so wirklich den Zugang. Inzwischen würde ich mal behaupten, dass die meisten von uns große Sprachmodelle verwenden, ChatGPT, Gemini, ähnliches, dass wir uns vielleicht von Spotify Musik empfehlen lassen, dass wir unser Handy mit unserem Gesicht entsperren. All diese Dinge basieren auf künstlicher Intelligenz, die gut darin ist, aus großen Datenmengen Muster zu erkennen. Und das ist eben was wir uns auch in der medizinischen Forschung und im Ersetzen von Tierversuchen zu Nutze machen können, indem die KI eben nicht auf den Mustern der menschlichen Sprache oder auf der Bilderkennung, zum Teil auch auf der Bilderkennung lernt, sondern eben aus den Daten, die aus diesen vergangenen Tierversuchen herauskamen, die aber auch menschliche Daten sein können. Und basierend darauf kann die KI Vorhersagen machen, ist dieses Medikament toxisch für den Menschen und ist es wirksam. Das ist jetzt sehr simplifiziert dargestellt, weil die gesamten Tierversuche, die ja durchgeführt werden, sind, also ich glaube, es wurde gerade gesagt, es gibt nicht das Tiermodell und es gibt auch nicht den Tierversuch, sondern es werden sehr viele verschiedene Versuche gemacht in der Grundlagenforschung zum einen und zum anderen eben in der Medikamentenentwicklung, um zu schauen, ist etwas toxisch und ist es wirksam. Einzelbereiche davon, da kann KI schon relativ viel machen, zum Beispiel in der Vorhersage, ob eine bestimmte Molekülstruktur von einer chemischen Substanz möglicherweise eine toxische Auswirkung haben könnte, zum Beispiel eine Leberschädigung. Das lässt sich schon ganz gut extrapolieren. Wirksamkeit ist zum Teil noch recht schwierig vorherzusagen durch KI, aber man muss auch sagen, wir stehen da ziemlich am Anfang. Und KI hat da mehrere große Vorteile. Zum Ersten kann die auf sehr, sehr großen Datenmengen und auch sehr diversen Datenmengen, Peter hat es ja schon ein paar Mal angesprochen, lernen. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil diese Tiermodelle sind oft sehr reduziert. Man hat ein paar Endpunkte, aber man hat jetzt nicht unendlich viele Möglichkeiten, sich anzuschauen, was passiert denn mit diesem Tier. Also zum Teil ist auch einfach das Geld da eine Frage, weil es kostet recht viel Geld, da Tausende von Analysen zu machen. KI kann ganz viele Datenquellen mit einbeziehen, kann Daten aus Tierversuchen, Daten aus Menschen, Daten aus Organ on a Chip alle zusammentun und basierend darauf Vorhersagen machen. Das ist ein Punkt, der gut ist. Das andere ist die Skalierbarkeit. KI kann, wenn wir das Modell einmal trainiert haben, Vorhersagen für Hunderte, Tausende, Millionen von Substanzen machen mit dem gleichen Modell. Die Rechenleistung ist dann der limitierende Faktor, aber das Gleiche ist natürlich nicht in Tierversuchen möglich, wenn wir über die Medikamentenentwicklung nachdenken. Und der dritte Punkt ist eben, es kann auf menschlichen Daten trainiert werden und dadurch potenziell die menschliche Biologie besser abbilden. Wir haben ja eben diese 90% erwähnt, das variiert ein bisschen, in manchen Studien ist es ein bisschen besser, in manchen ein bisschen schlechter. Das ist so die Zahl, auf die wir uns einigen, 90% der klinischen Programme scheitern, weil die Translation nicht da ist. Man nennt das tatsächlich in der Biotech-Industrie auch das Valley of Death, das Tal des Todes, weil es eben so schlecht translatiert. Und da diese Wahrscheinlichkeit hochzusetzen, also zu sagen, wir haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge, dass die Substanzen, die wir in die Klinik bringen, besser funktionieren, spart zum einen der Pharmaindustrie und der Biotech-Industrie viel Geld und Zeit. Das ist jetzt nicht nur, damit die mehr Geld verdienen, sondern auch, damit natürlich mehr Geld in bessere Innovationen gesteckt werden kann, die am Ende auch den Patienten zugutekommt. Und kann natürlich auch dazu führen, dass insgesamt schneller bessere Medikamente entwickelt werden können. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil der KI. Wie gesagt, momentan sind wir damit eher am Anfang mit einigen gezielten Anwendungen, die jetzt langsam Einzug halten. Aber potenziell ist da sehr, sehr viel Luft nach oben, was da noch passieren kann.
Du hast jetzt ganz viele potenzielle Bereiche aufgemacht und man muss das alles natürlich differenziert betrachten, keine einfachen Antworten. Aber kannst du ein konkretes Beispiel einmal nennen, wo KI gerade wirklich einen Unterschied macht und schon sehr, sehr erfolgreich eingesetzt wird?
Das ist tatsächlich schwer zu beantworten zum jetzigen Zeitpunkt. Also man würde sagen, dass in der Biotech-Industrie wir eher im Stadium des Hypes als im Stadium des wirklich, Proof of Concept, also dass wirklich gezeigt wird, es funktioniert, wahnsinnig gut sind. Aber es gibt Einzelanwendungen, die eben schon gut funktionieren. Also es gibt Modelle, zum Beispiel das von der FDA entwickelte AnimalGAN-Modell. Das ist ein generatives KI-Netzwerk. Also generative KI ist sozusagen sowas auch wie ChatGPT. Kopie, ganz vereinfacht gesagt, die Muster nicht nur erkennt, sondern Muster eben auch generieren kann. Dieses Modell kann zum Beispiel die Daten, die in Tierversuchen ermittelt wurden, relativ gut replizieren, wenn es zum Beispiel um die Toxizität für Leber oder die Toxizität für die Niere geht. Wurde auf historischen Tierversuchdaten trainiert und kann neue Daten synthetisch erzeugen und sozusagen, man könnte dann sagen, wir haben jetzt hier 5 verschiedene neue Substanzen, lassen die durch dieses Modell laufen und das generiert dann sozusagen einen synthetischen Rattenversuch, statt es in echten Ratten zu testen und kann uns eben diese Vorhersagen liefern. Und da ist wieder der Faktor der Skalierbarkeit, statt eben 20, 30, 50 Tiere zu haben, können wir dann 1000 Ratten simulieren und haben die Chance, dass wir selten auftretende Nebenwirkungen, das sind zum Beispiel, es gibt oft Medikamente, die an selten auftretenden Leberschäden scheitern. Die können wir damit potenziell besser einfangen. Man muss natürlich sagen, dass diese Modelle immer nur so gut sind wie die Daten, auf denen sie trainiert wurden und dass es da limitierende Faktoren gibt, basierend auf der Datenbasis. Es gibt inzwischen auch ein paar Anwendungen, die in die Pharmaindustrie einziehen, wieder oft zur Vorhersage von Toxizitäten. Man muss auch, Antworten werden immer schwieriger, wenn es um KI geht, leider dazu sagen, dass KI natürlich nicht gleich KI ist und das, was wir momentan im Allgemeinen, wenn wir KI sagen, darunter verstehen, sind die Deep Learning Technologien. Es gibt aber auch viele andere regelbasierte KI-Technologien, die schon sehr lange in der Pharmaindustrie gerade für solche Zwecke angewendet werden und die schon auch sehr gut funktionieren.
Du hast uns, als wir dich nach einer These im Vorfeld gefragt haben, direkt auch noch ein altes Magazincover mitgeschickt. Wir können das hier gleich mal auf der Leinwand zeigen. Man sieht ein altes Spiegelcover aus dem Jahr. Kann ich gar nicht.
62 müsste 62. Das sowas sein um den Dreh. Also ich weiß nicht, ob es dann, aber das ist so ungefähr die Zeit, als dieser Skandal war.
Der große Contergan-Skandal, Medikamentenskandal, einer der größten in der Geschichte der Bundesrepublik. Kannst du uns noch mal kurz sagen, warum du uns das mitgebracht hast?
Um in Erinnerung zu rufen, warum wir eigentlich die Tierversuche grundlegend gemacht haben, also in der Medikamentenentwicklung. Das ist jetzt tatsächlich, bezieht sich auf Medikamentenentwicklung, nicht so sehr auf die Grundlagenforschung. Das ist ein bisschen was anderes. Es gab bis vor, 100 Jahren oder so gar nicht so viele Regularien. Also gerade zum Beispiel in den USA konnte man einfach irgendwelche Medikamente auf den Markt bringen, ohne die vorher zu testen. Das hat natürlich dann ab und zu schlimmen Nebenwirkungen geführt. Und eines der Beispiele ist eben der Contergan-Skandal, diese Substanz Thalidomid. Das war ein Medikament, das wurde als Beruhigungsmittel verschrieben und gegen morgendliche Übelkeit in der Schwangerschaft. Das hat sich dann aber leider rausgestellt, dass es vorher nicht genug getestet wurde und dass es ein embryotoxisches Medikament ist und dass es in Tausenden von Neugeborenen zu schweren Fehlbildungen geführt hat. Und erst danach wurden tatsächlich wirklich sehr stark die Regularien verschärft, welche Tierversuche durchgeführt werden müssen und auch welche klinischen Versuche getestet werden müssen, um eben sicherzustellen, dass diese Medikamente, wenn sie dann in den Menschen kommen, auch wirklich sicher sind.
Du hast jetzt eben gesagt, dass KI-Modelle natürlich auch nur so gut sind wie ihre Daten. Was sind denn die größten Probleme oder begrenzenden Faktoren bei den Daten? Weil, also Daten ist ja auch ein großer Bereich.
Wie viele Stunden haben wir noch Zeit?
Gute Frage.
Es gibt viele, viele Probleme, gerade im Bereich der biomedizinischen Daten. Also Daten sind nicht gleich Daten. Biomedizinische Daten sind leider oft, wir sagen, messy. Die sind unordentlich, die sind nicht gut annotiert, die sind einfach nicht gut geeignet, um diese Modelle zu trainieren oft. Dann gibt es oft leider Datensilos. Die Leute, die die Daten haben, zum Beispiel die Medikamentenentwickler, die CROs, sitzen auf diesen Daten und wollen die jetzt nicht unbedingt mit der Allgemeinheit teilen, weil man sagt ja auch, Daten sind das neue Öl, da viel Geld drinsteckt in diesen Daten. Es gibt jetzt aber viele Initiativen, um Daten spezifisch zu generieren, um KI-Modelle zu trainieren. Es gibt viele Biotechs, zum Beispiel Recursion, Zyra oder so, die das auch gezielt machen. Und es gibt Datenteilinitiativen, die auch wieder auf KI basieren. Das nennt sich Federated Learning. Man kann sich das so vorstellen, alle schmeißen ihre Daten in einen Topf, trainieren darauf basierend das Modell und am Ende kann jeder das Modell nutzen, aber keiner weiß, was in den Daten drin stand, so dass man sozusagen nicht die privaten Daten dieser Firmen rausgibt, sondern einfach nur das Modell basierend darauf trainiert. Da gibt es einige Initiativen, aber ich würde sagen, auch wenn es um das Teilen von Daten geht, stehen wir sehr am Anfang. Und wir haben ein weiteres Problem leider in der Biomedizin und generell, glaube ich, auch in den Daten, die benutzt werden, um diese Modelle zu trainieren, die sind oft sehr verzerrt. Es gibt bestimmte Kontexte, bestimmte Medikamente, bestimmte Krankheiten, die sehr stark studiert werden und manche, die werden leider gar nicht studiert. Und dann gibt es in den klinischen Daten weitere Verzerrungen, weil auch basierend auf dem Contergan-Skandal Medikamente für eine sehr lange Zeit fast nur in Männern getestet wurden. Mhm. Also in den USA sind einige Medikamente auf dem Markt, die nie in klinischen Studien in Frauen getestet wurde, weil man eben durch diese Embryotoxizität beschlossen hat, dass es vielleicht sicherer ist, erstmal das nicht in Frauen in klinischen Studien zu testen. Das heißt, man hat eine ziemliche Gap, in denen man keine geschlechterangeglichenen Daten hat und man hat natürlich oft auch fehlende Diversität, was ethnische Hintergründe angeht. Also man hat dann sehr viele Daten, die aus einem bestimmten Geschlecht, einem bestimmten Alter und einem bestimmten ethnischen Hintergrund kommen. Und das führt dazu, dass natürlich das Modell für diese Gruppe die Vorhersage gut treffen kann, aber man weiß, dass zum Beispiel auch Nebenwirkungen abhängig sein können vom Geschlecht und Frauen ganz andere Nebenwirkungen bekommen können als Männer, dass Nebenwirkungen auch von genetischen Faktoren, die durch die Ethnie bedingt, also dass man zum Beispiel andere Enzyme in der Leber hat oder dass man andere Kanäle im Herzen zum Teil hat, die dann dazu führen können, dass bestimmte Gruppen mehr oder andere Nebenwirkungen bekommen. Und das können die Modelle zum jetzigen Zeitpunkt nicht besonders gut abbilden. Da würde ich aber sagen, kommen vielleicht auch wieder die Organs on a Chip ins Spiel, weil ich glaube, die Daten, die wir jetzt haben, sind vielleicht zum Teil nicht die optimalen, um diese KI-Modelle zu trainieren. Auf der anderen Seite, was wir auch schon gesagt haben, es ist leider nicht oder zum Glück nicht ethisch, Versuche in Menschen durchzuführen. Wo kriegen wir jetzt diese guten Daten her, um die Modelle zu trainieren? Ich glaube, dass uns da die Organs on a Chip oder Patients on a Chip eine gute Brücke bilden können zwischen der menschlichen Biologie und einem etwas systemischeren Kontext, als einfach zu sagen, wir gucken uns jetzt hier nur Zellen an.
Peter, du zuckst so ein bisschen. Willst du noch was ergänzen?
Nein, ich meine, das geht genau in die Richtung, die ich eben gesagt habe. Aber ich will vielleicht zu dem anderen Punkt noch was ergänzen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir, wenn wir von der Übertragbarkeit von Tiermodellen auf den Menschen, immer von dem Menschen reden. Und das ist ja das ganz, ganz große Problem, dass viele Dinge zwischen Menschen sich sehr unterscheiden. Und das kann entweder sein, dass es zwischen Frauen und Männern sich unterscheidet, aber auch einfach zwischen Individuen. Und das nachzubilden ist unglaublich schwierig. Und vor allem, wenn man jetzt eine Maus benutzt, die entspricht nicht dem Menschen und die entspricht sicherlich nicht der Diversität, die wir bei den Menschen haben. Und das ist ein ganz großes Problem. Gerade die Frage, wie unterscheiden sich Nebenwirkungen oder auch Wirksamkeiten von Medikamenten bei Männern und Frauen? Wurde viel diskutiert. Macht man das Ganze jetzt in weiblichen Mäusen und in männlichen Mäusen? Das Problem ist, eine weibliche Maus menstruiert gar nicht, hat einen ganz anderen Hormonhaushalt und hat ganz andere. Also es ist einfach der Unterschied zwischen einer weiblichen Maus und einer männlichen Maus ist nicht der Unterschied zwischen einem Mann und einem menschlichen Mann und einer menschlichen Frau. Das heißt, man hat hier einen Parameterraum, der einfach so groß ist, dass man ihn aus meiner Sicht gar nicht mehr mit Tiermodellen abbilden kann. Und gerade da kann man dann eben über humane Modellsysteme kombiniert mit KI-Systemen versuchen, auch diese Diversitäten abzubilden.
Rachel, arbeitest du in deiner Forschung schon mit KI-Modellen oder wie stehst du dem gegenüber? Bist du da genauso optimistisch, wie Luise das auch sagt, dass KI-Modelle eine ganz große Rolle in der Zukunft spielen werden?
So, natürlich steht KI, also es hat eine große Rolle. Ich glaube, aus dem Forschungsbereich, was wirklich gut ist, ist diese Open Source. So, in der Forschung ist es sehr bekannt, dass wenn etwas entwickelt ist, dass es gibt eher mehr Druck, dass das zur Verfügung steht, für alle zu nutzen. So, wir nutzen ganz oft ein Machine Learning Programm, es heißt Deep Lab Cut und das kann in Tier benutzt werden, auch in Menschen, und es zeigt, wie das Tier bewegt sich in einem Käfig zum Beispiel oder wie oft es isst etwas. Und das ist von einer Forschung aus der Schweiz entwickelt und jeden Tag weiterentwickelt und sie steht das als Open Source. So, jeder hat Zugang dazu, kann das eben von zu Hause aus mitarbeiten. Und ich finde das wirklich gut in der Forschung, dass diese Meinung dasteht, dass alles soll offen sein für alle. So, dass es gibt kein, Grenzen so mit der Datei aus Menschen? Ist das dann schwer? Oder wenn es geht ums Geld, das ist dann auch ein großes Problem. Aber in der Forschung, dass solche Sachen wie diese Deep Lab Cut als ein Beispiel entwickelt war, wir können das selbst nicht entwickeln. Wir haben nicht die Fähigkeiten dafür, aber wir können das nutzen in unserer Forschung.
Ich will an dieser Stelle noch mal ein paar Fragen aus dem Publikum mit reingehen. Und eine, die gerade viele interessiert, weil wir gerade beim Thema Geschlechterunterschiede waren, Peter. Werden geschlechterindividuelle Faktoren, zum Beispiel Hormone etc. bei Chipmodellen beachtet, wenn nur einzelne Organe untersucht werden?
Werden sie beachtet? Kann ich auch nicht generell beantworten mal wieder. In den meisten Zellkulturstudien leider nein. Also wir hatten vor ein paar Jahren ein Review gemacht, wo wir uns mal ganz viele Studien angeschaut haben. Und das war teilweise wirklich erschreckend, weil viele der Forschenden gar nicht wussten, ob sie gerade mit Zellen von einem männlichen oder weiblichen Zellen gearbeitet haben oder das gar nicht angegeben haben. Das heißt, man hat viele Studien, wo einfach nur Zelle A oder B drinsteht, aber es ist überhaupt nicht angegeben, ist das jetzt eine männliche oder eine weibliche Zelle. Und da geht es nur um die Quelle. Dann, was man auch noch beachten muss, ist natürlich, ist es nicht nur die Genetik, die unterschiedlich ist, sondern auch der komplette Hormonhaushalt, die kompletten Hormondynamiken. Das sind alles extrem komplexe Prozesse, die leider noch viel zu wenig beachtet werden, aber wo es immer mehr Ansätze gibt. Also wir haben zum Beispiel eine Studie, wo wir uns gerade anschauen, welchen Effekt die Menopause hat auf die Immunantwort. Wir schauen uns ganz spezifisch lymphatische Gewebe an und schauen, wie sozusagen die Hormondynamiken die Impfstoffantwort verändern. Und das heißt, man hat mit diesen Modellen eine riesige Spielwiese, weil man wirklich extrem viele Faktoren verändern kann und auch modulieren kann, ohne dass jemand dabei zu Schaden kommt. Und dadurch kann man sich solche Fragestellungen auch anschauen. Aber es ist ein riesiger Parameterraum, den man sich da betrachten muss.
Ich habe eine Zwischenverständnisfrage, die aufkam, die ich auch sehr gut finde. Sind KI-Modelle dasselbe wie in Silico-Modelle?
Zum Teil. Sie fallen unter in Silico-Modelle, aber es gibt noch andere mathematische Modelle, die keine KI sind, wo aber trotzdem was berechnet wird.
Dann eine Frage, die auch sehr hoch gewotet wurde gerade. Wie viele Medikamente wurden schon erfolgreich ohne Tierversuche bis zur Zulassung entwickelt?
Es ist auch eine Frage, die man sehr schwer beantworten kann, weil man das natürlich nicht weiß. Aber ich glaube, das ist auch der falsche Ansatz. Man muss sehr unterscheiden. Auf der Wirksamkeitsseite und der Safety-Seite, also der Sicherheit, der Nebenwirkungen. Bei den Nebenwirkungen Sicherheit gibt es extrem viele Regularien, Vorschriften, die unter Umständen angepasst werden müssten, weil die auch einfach aus einer Zeit kommen, wo es fast nur Tierversuche gab als Möglichkeit. Das heißt, dort werden eigentlich immer Tierversuche durchgeführt, außer in sehr, sehr wenigen Fällen, wo man extrem gut begründen könnte, warum man hier keinen Tierversuch machen will. Also da gibt es, und das weiß man leider nicht, weil das alles in den Firmen selber passiert oder bei den Regulatoren liegt. Ich würde aber behaupten, dass es sehr, sehr wenige gibt, die auf der Sicherheitsseite komplett ohne Tierversuch ausgekommen sind. Auf der Wirksamkeitsseite ist es ein bisschen was anderes. Da gibt es immer mehr auch Berichte, dass Medikamente von der Entwicklung bis in die Klinik ohne Tierversuch durch, ist auch noch nicht so viel, weil es natürlich, man muss immer bedenken, es ist nicht ein Versuch, der da durchgeführt wird. Es ist, normalerweise dauert das 5 bis 6 Jahre an nicht-klinischen, vorklinischen Studien, wo unterschiedlichste Modelle, unterschiedlichste Versuche durchgeführt werden. Und das ist eine Vielzahl von einfachen Zellkulturmodellen, dann Tiermodelle und jetzt immer mehr komplexe mikrophysiologische oder Organ- und Chipsysteme. Und es ist jetzt nicht so, dass man auf einmal umschaltet und sagt, okay, jetzt machen wir es komplett ohne Tierversuche, aber es wird eben immer mehr Daten auch aus anderen Modellen hinzugefügt. Und bei einzelnen Erkrankungen kann man eben, wie zum Beispiel bei dieser Gentherapie, komplett ohne Tierversuche auf der Wirksamkeitsseite wirklich in die Klinik gehen. Zulassung ist ja nochmal was ganz anderes. Das Problem ist, Medikamentenentwicklung von der Entdeckung oder Start dauert im Schnitt 12 Jahre. Das heißt, alles, was jetzt zugelassen wird, wurde vor mehr als 12 Jahren in den meisten Fällen angefangen zu entwickeln, wo es noch gar nicht diese Repertoire-Modellen gab.
Ja, also ich würde auch sagen, also von neuen Wirkstoffen würde ich sagen, wurde wahrscheinlich keines ohne Tierversuche zugelassen. Und wenn das so wäre, hätten das die Entwickler wahrscheinlich erwähnt, um zu zeigen, dass sie das toll ohne Tierversuche hingekriegt haben. Man muss sagen, dass gerade in den USA, aber auch in Europa natürlich jetzt die Regulatoren, also die FDA und die EMA, Guidelines und Roadmaps dafür vorlegen, dass man Tierversuche sehr stark reduziert und dass das auch Wirksamkeit zeigt. Also auch in Deutschland zum Beispiel sind, glaube ich, seit 2020 die Tierversuche um 13% zurückgegangen. Das ist jetzt gar nicht so wenig, muss man sagen. Und die FDA hat also das ist die amerikanische regulatorische Behörde, die zur Medikamentenzulassung befähigt ist. Und die haben in ihrer Roadmap gesagt, dass, und das halte ich persönlich für recht unrealistisch, aber dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren Tierversuche die Ausnahme und nicht die Regel sein sollen. Aber das, glaube ich, ist mit dem jetzigen Stand der Regularien wahrscheinlich schwer zu erreichen. Und die haben jetzt noch mal eine neue Regulatorik rausgebracht, die sich auf eine bestimmte Art von Medikamenten, biologische Medikamente, sogenannte Antikörper bezieht. Davon, also viele der am meisten verkauften Medikamente, viele Krebsmedikamente zum Beispiel, sind Antikörper. Und da sind die Tierversuche nicht besonders vorhersagekräftig und die meist auftretenden Toxizitäten sind immunologische. Also man kriegt einfach immunologische Antworten auf diese biologischen Medikamente. Das ist übrigens auch bei Gentherapien, wie du das eben beschrieben hast, so. Die werden oft in Affen getestet und da sieht man jetzt wohl den Sinn darin, das sehr stark zu reduzieren in der nahen Zukunft. Ob die 3 bis 5 Jahre realistisch sind, und wird sich zeigen.
Besteht die Sorge, dass man das Problem, sage ich mal, dann nur verlagert, wenn in Europa und den USA strengere Regularien beschlossen werden, dass dann Forscherinnen und Forscher sagen, ja gut, dann gehen wir halt, weiß ich nicht, in andere Länder, wo die Regularien nicht so strikt sind. Rachel, vielleicht?
Ich habe eigentlich an die Zahlen geschaut, weil ich möchte das mitbringen. Und eigentlich, es gibt zurzeit nur ein Land bis jetzt, dass das wirklich veröffentlicht war, das in Südkorea. Die Zahlen von Tierversuchen sind wirklich hochgestiegen in den letzten 10, 15 Jahren. Aber natürlich gibt es auch andere Länder, die veröffentlichen diese Datei gar nicht. Aber wir können es auch sehen, von wie oft neue Papers publiziert sind aus diesem Land, dass die machen auch eine große Menge von Tierversuch, mehr in die letzten 10 Jahren als vorher.
Das ist ein Überblick, den ich aus einem Paper von Thomas Hartung, das ist ein Pionier des Ersetzens von Tierversuchen in der Toxikologie an der Johns Hopkins Universität und ich glaube auch noch an vielen anderen Universitäten hat er Lehrstühle.
Aber für alle Podcast-Hörenden, wir sehen eine Grafik.
Wir sehen einen Kurvenverlauf und das sind die normalisierten Tierversuche, normalisiert zum Höchststand in verschiedenen Ländern. Und was wir sehen, ist, dass der höchste Tierversuchanteil insgesamt in verschiedenen Ländern, also in den USA, Deutschland und so weiter, in den 60er und 70er Jahren oder besonders in den 70er Jahren war und dass seitdem die Tierversuche drastisch zurückgegangen sind.
Aber auch in einigen Ländern in den letzten 10, 20 Jahren zum Teil auch nochmal angestiegen sind, dann wieder zurückgegangen sind, ne? Also es ist nicht komplett nur gesunken.
Das stimmt. Man muss sagen, dabei sehen wir leider jetzt an dieser Grafik nicht, ob das eine Grundlagenforschung oder eine Medikamentenentwicklung ist. Also man geht, glaube ich, davon aus, dass so ungefähr 50% Grundlagenforschung sind und ich glaube so ungefähr 30% Medikamentenentwicklung. Also
und dass die Länder sind, die haben die am schwersten Regeln dazu auch.
Aber nochmal vielleicht zurück zu der Frage, Peter und Luise, seht ihr das Problem, dass das dann verlagert wird, wenn sozusagen die Regulatoren sagen, okay, in den nächsten so und so 4 Jahren, 3 bis 5 oder 10 Jahren bitte viel weniger Tierversuche, dass dann die WissenschaftlerInnen oder sich einfach dieselben Tierversuche in andere Länder verlagern?
Nein, sehe ich absolut nicht. Also ich meine, man muss hier unterscheiden. Es sind zwei unterschiedliche, also es sind sehr unterschiedliche Regulatoriken. Wenn man sich die Kosmetikindustrie anschaut, wo ja tatsächlich ein Verbot gab, wo dann auch die, sagen wir mal, die Angst war, dass es dann komplett verlagert wird, oder die in den Chemikalientoxizitätstestungen, wo sehr viele Tierversuche vorgeschrieben sind. In der Medikamentenentwicklung ist es ja jetzt schon so und die Zahlen der Tierversuche in der angewandten Forschung gehen viel stärker zurück. Also es gibt in die Schweiz veröffentlicht das relativ gut aufgeschlüsselt. Man sieht, dass die großen Pharmafirmen reduzieren immer stärker Tierversuche. Ich glaube, es wird niemand den großen Pharmafirmen vorwerfen, dass sie das aus ethischen Gründen machen, sondern einfach aus diesem Problem der Translation. Das heißt, diese Fragestellung, ist das dann das Problem, dass es dann verlagert wird, geht eigentlich schon davon aus, dass man davon ausgeht, dass es eine bessere Prädiktivität hat. In der angewandten Forschung ist das eben nicht mehr der Fall. Man versucht in der angewandten Forschung inzwischen andere Modelle zu verwenden, weil man nicht zufrieden ist mit den Resultaten, die man aus den Tiermodellen hat, weil man eben mehr als 90% der Medikamente, und mit denen man unglaubliche Summen investiert hat, dann in der Klinik scheitern hat. Das heißt, nein, in der angewandten Forschung sehe ich nicht die Gefahr. In der Grundlagenforschung ist es schwierig. Natürlich ist da die Regulatorik sehr bürokratisiert. Das heißt, es könnte natürlich davon, durch eine sehr hohe Bürokratisierung, die wir in Deutschland haben, die den Vorteil hat, dass man hohe Standards hat, die den Nachteil hat, dass es sehr bürokratisch ist, werden unter Umständen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen abgeschreckt und würden in andere Länder gehen, wo die Bürokratie weniger ist, ist auf jeden Fall ein Problem. Aber auch in der Grundlagenforschung sehe ich gerade bei den jungen Kolleginnen und Kollegen immer mehr, die dann sagen, ich will jetzt mal ein neues Modell ausprobieren. Von daher, ich sehe die Gefahr nicht, und ich würde auch nicht die sinkende Zahl der Tierversuche so interpretieren, dass die Leute dann eher woanders hingehen.
Würde ich ganz genauso unterschreiben.
Wie offen, jetzt dürft ihr wieder direkt differenzieren, weil ich sozusagen so eine einfache Frage stelle, aber wie offen sind denn oder erlebt ihr WissenschaftlerInnen für neue alternative Modelle? Luisa, du hattest im Vorgespräch zu mir gesagt, Tierversuch ist so der Standard und hat so eine gewisse Tradition auch.
Ja, das ist natürlich ein bisschen, und das war auch ein bisschen meine einleitende, also ich finde es schwer zu sagen, welche Erkenntnisse jetzt die wichtigsten sind, die auf Tierversuchen beruhen, weil tatsächlich ein sehr, sehr großer Teil unserer Erkenntnisse über unsere Biologie aus dem letzten Jahrhundert wirklich aus Tierversuchen resultiert und dass wir erst jetzt lernen, dass wir komplexe Modelle, also die über Zellkultur hinausgehen, wirklich erstellen können. Das glaube ich, daher ist da schon die Überlegung in der Vergangenheit immer gewesen, der Tierversuch ist der Goldstandard. Also in dem Tierversuch können wir wirklich nachweisen, dass es so ist. Und da ist natürlich eine gewisse Tradition drin, die auch zum Beispiel bei den Funding Agencies, also bei denen, die das Geld geben, bei den Editoren von wissenschaftlichen Journals, die sagen, das wird zugelassen, bei den Leuten, die das reviewen, da ist natürlich eine gewisse Tradition drin, dass alle sagen, ja, aber der Tierversuch, der ist ja der Goldstandard. Und ich glaube, wir sind jetzt aber schon in dieser Phase der Transition, wo allgemein klar ist, dass für viele Kontexte das Tiermodell eben nicht der Goldstandard ist, dass es viele Erkrankungen gibt, die sich nicht gut abbilden lassen, physiologische, also alles, was das Immunsystem betrifft, lässt sich besonders nicht wahnsinnig gut in der Maus abbilden, weil die halt ein sehr anderes Immunsystem hat. Dann kann man zum Beispiel sagen, die Tiermodelle für Alzheimer in der Maus sind nicht besonders aussagekräftig. All diese Dinge, das hat man inzwischen, glaube ich, in der Wissenschaftscommunity akzeptiert. Und ich glaube, dass da insgesamt, also das, was ich erlebe, und wieder, ich bin eher auf der Seite der Medikamentenentwickler, wo natürlich aber auch viele Wissenschaftler arbeiten, dass da eine hohe Akzeptanz ist, dass wir neue Modelle brauchen und dass wir zum jetzigen Zeitpunkt für manche Kontexte auch noch Tiermodelle brauchen und dass wir das differenziert betrachten müssen, glaube ich.
Peter, du bist im Vorgespräch ein bisschen weitergegangen. Du hast gesagt, es gibt einfach viele Wissenschaftler, vor allem hast du von Männern tatsächlich gesprochen, die seit 40 Jahren bestimmte Tiermodelle forschen, darüber auch sehr, sehr gut Bescheid wissen und die gar nicht so richtig einsehen, dass sie jetzt irgendwie was anderes verwenden sollen. Habe ich jetzt zusammengefasst? Also.
Ja, nein. Also ist tatsächlich, also zunächst mal gehe ich auch davon aus, dass 99% aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht einen Tierversuch machen, weil sie es wollen und weil sie Lust und Spaß daran haben. Ich würde nicht sagen, jeder, auch bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gibt es nicht so tolle Menschen, die vielleicht nicht das Richtige machen. Das heißt, die meisten machen das, weil sie denken, damit können sie ihre Fragestellung am besten beantworten und können sie in vielen Fällen auch gut beantworten. Das Problem ist, dass die Wissenschaft ein extrem träges System ist. Ich arbeite sehr an der Schnittstelle. Ich arbeite einmal in der angewandten Forschung viel mit Pharmaunternehmen zusammen oder mit der Industrie zusammen und andererseits in der universitären Forschung, in der klassischen akademischen Wissenschaft. Und das System ist extrem träge, die Infrastrukturen sind träge, dass sich was verändert, ist sehr träge. Und wenn ich jetzt über 40 Jahre mit einem Modell gearbeitet habe, schmeiße ich das nicht einfach
weg
und mache was anderes, auch weil ich gar nicht diese Expertise habe und auch gar nicht diese Infrastruktur. Also wir haben ja gehört, es gibt für Tiermodelle, es gibt Tierhäuser, es gibt ganz komplexe Kurse, wo man lernt, wie man das alles, das gibt es gar nicht für diese komplexen Modelle. Und da muss weiter investiert werden und wir müssen weitere Strukturen aufbauen, damit auch jemand, der gar nicht die Expertise hat in dem Modell, auf so ein Modell zurückgreifen kann. Weil das haben wir für die Tiere. Also es muss nicht jeder ein Tier halten können, um einen Tierversuch zu machen. Und von daher, das fehlt in der Wissenschaft. Und ich kenne eine schöne Anekdote. Wir hatten vor ein paar Jahren einen Antrag eingereicht, einen großen Konsortium, wo es tatsächlich um Ernährung geht, um Diabetes. Und die Gutachter, Kolleginnen und Kollegen sind das ja dann immer, haben dann angemerkt, ja, warum wollt ihr hierfür ein neues Modell entwickeln? Es gibt doch Tiermodell A, B, C und D. Und deswegen hieß es, ja, das wäre jetzt eigentlich nicht notwendig, ein neues Modell. Haben wir gesagt, okay, wenn ihr es sagt, machen wir es nicht. Ich bin ein paar Wochen später bei Kolleginnen und Kollegen von einer großen Pharmafirma, habe denen erzählt, das hier so spannend. Wir haben innerhalb von ein paar Monaten eine ziemlich große Summe von dieser Pharmafirma bekommen, um dieses Modell zu entwickeln. Die Kolleginnen und Kollegen haben ihren Antrag nochmal eingereicht, das ist immer noch in der Begutachtung alles, also die werden vielleicht in ein paar Jahren damit anfangen. Wir haben inzwischen dieses Modell fast, ich würde nicht sagen fertig entwickelt, aber eben mit der Industrie. Das heißt, wir hatten eine ganz andere Geschwindigkeit des Umdenkens und das ist etwas, was natürlich im akademischen System immer das Problem ist. Es ist nicht so, dass es hier aktive Resistenz dagegen gibt, aber die Strukturen sind halt einfach gewachsene Strukturen und viel, viel träger als in der, sagen wir mal, kommerziell getriebenen Forschung.
Ja, und was man also für die Pharma- und Biotech-Industrie natürlich auch dazu sagen muss, diese Tiermodelle kosten viel Geld und kosten auch viel Zeit. Und das ist natürlich auch nochmal, natürlich ist das Setup eines neuen Modells, wie ihr sie macht, wird auch Zeit und Geld kosten. Aber ich glaube, das Verständnis dafür, dass man grundlegend die Kosten und die Zeit dieser präklinischen Forschung auch sehr stark reduzieren kann mit neuen Modellen, mit KI-Modellen zum Beispiel, ist ein Riesenanreiz für die Firmen zu sagen, wir haben möglicherweise höhere Vorhersagekraft und selbst wenn wir die nicht haben, haben wir zumindest die Hälfte des Geldes und der Zeit nur investiert, bis wir da hingekommen sind, was ja trotzdem, wenn wir uns überlegen, weiß ich nicht, wir reden jetzt so von 5 bis 7 Millionen oder so, vielleicht mal ein bisschen mehr oder weniger, nur für Tierversuche. Und da kann man sagen, das wäre ja schön, wenn man das halbiert oder noch weiter reduzieren kann.
Kosten ist auch ein ganz gutes Stichwort, weil jemand auch gefragt hat, wie viel kostet denn so ein Chip? Organ on a Chip.
Kommt drauf an.
Was dachte ich mir, dass du das jetzt sagst?
Auch hier, es gibt, und das ist ja das Tolle, es gibt ein ganzes Repertoire an neuartigen, komplexen Modellsystemen. Und dieses Repertoire unterscheidet sich sehr in der Komplexität und im Throughput, also wie viele davon man gleichzeitig machen kann, aber auch in den Preisen. Es gibt Modelle, die kosten ein paar Euro, es gibt Modelle, die kosten ein paar hundert Euro. Und es kommt sehr darauf an, eben wie komplex das System ist. Aber es ist, und das ist tatsächlich das Erschreckende, es ist nicht unbedingt billiger als ein Tierversuch mit der Maus. Also eine Maus ist relativ günstig, wenn man sich das mal überlegt, was man für eine Maus zahlt, da ist ein Chip meistens teurer. Das heißt, es ist nicht unbedingt die direkte Kostenersparnis. Es kommt dann natürlich darauf an, also auch bei den Tierversuchen, denken viele an Affenversuche, was natürlich die nächste Übertragbarkeit auf den Menschen hat. Die sind enorm teuer. Der Großteil der Tierversuche sind aber Mäuseversuche, die sind eigentlich relativ günstig. Das heißt, die wirkliche Einsparung kommt in der angewandten Folge der Pharmaindustrie dadurch, dass ich die Übertragbarkeit erhöhe. Weil eine komplette Entwicklung eines Medikaments ist im Bereich von mehreren Milliarden. Wenn ich jetzt ein Medikament entwickle bis, sagen wir mal, kurz vor der Zulassung und dann erkenne, es funktioniert nicht, habe ich erstmal ziemlich viel in den Sand gesetzt. Das heißt, wenn ich früher differenzieren könnte, was sind die Kandidaten, die nachher vielversprechend sind, spare ich unglaublich viel Geld.
Ich habe zwei Fragen zur Tierethik oder ethische Fragen, die ich noch wichtig finde, mit euch einmal zu besprechen. Also eine Frage war, dass ihr euch relativ einig zu sein scheint, dass Tierversuche, wo sie noch nicht ersetzt werden können, sozusagen angemessen sind, ethisch okay sind. Aber wie sieht's aus mit Tierethik? Also wo sind da Grenzen? Und müssten wir vielleicht auch alles tun, einfach aus einer jetzt nicht Kostenperspektive, aber aus einer rein tierethischen Perspektive, um möglichst Tierversuche wirklich zu reduzieren?
Also, ich habe ja meine These damit angefangen, dass ich unabhängig von der ethischen Fragestellung. Und der Grund ist, ich habe eben gesagt, ich habe ganz viele unterschiedliche Disziplinen, aber von Ethik habe ich keine Ahnung. Deswegen will ich mich gar nicht dazu äußern. Das ist auch gar nicht meine. Was ich aber sagen muss, natürlich sind wir, und jeder, der Tierversuche macht, ist gebunden daran, das zu reduzieren. Also dafür sind ja die ganzen Regularien da. Also es gibt das 3R-Prinzip, das jetzt ja schon mehrfach erläutert oder erwähnt
wurde. Sag noch einmal, was das 3R-Prinzip heißt. Genau,
das 3R ganz kurz. ist eigentlich ein relativ altes Prinzip. Das im Prinzip heißt, dass wenn ich einen Tierversuch ersetzen kann, dann muss ich ihn ersetzen. Wenn ich ihn nicht ersetzen kann, dann muss ich zumindest die Anzahl der Tiere, die verwendet werden, so stark wie möglich reduzieren. Also das erste ist das Replace, ersetzen, erste R, Reduce, das zweite R. Und das dritte R ist das sogenannte Refine, was dann heißt, wenn ich den Versuch durchführen muss, mit der minimalen Anzahl an Tieren, die notwendig sind, muss ich auch dafür sorgen, dass die Belastung für die Tiere minimiert ist. Also so geringe wie möglich. Das heißt, dieses 3R-Prinzip ist auch tatsächlich im Tierschutzgesetz sozusagen kodiert. Das heißt, man muss schon auch gesetzlich dafür sorgen, dass man diese Belastung und die Anzahl der Tierversuche reduziert. Also diese ethischen Fragestellungen sind da drin, aber mehr will ich mich eigentlich gar nicht so ethisch.
Vielleicht Rachel sonst auch nochmal, ne? Weil du bist dem ja jeden Tag, oder vielleicht nicht jeden Tag, aber du arbeitest am ehesten natürlich mit Tierversuchen. Und die Frage wird ja wahrscheinlich dir häufiger gestellt, ne? Also was ist mit Tierethik so?
Ja, es kommt zurück zu diesem Punkt, das vorher gemacht war, diese Waage zwischen, können wir immer neue Wissens aus diesem Tierversuch kriegen und hat das mehr Wert für uns als der Leid des Tieres?
Das heißt, man muss irgendwo auch, es ist immer eine Abwägung.
Ja, weil Tierversuch selbst, ein Tier zu töten, ist nicht was man mag gern. Aber es ist immer, dass ich selbst als Forscher, ich kann das sehen, das Ziel des Wissens, was ich herausfinden möchte. Und was ich ganz interessant finde hier, ist, dass ich habe das Gefühl, ihr beide reden ganz oft über Pharmaindustrie und Medikament. Und ich komme vielleicht auch aus der Richtung Grundlageforschung, allgemeines Wissen. Wie können wir einen Organismus besser verstehen? Und natürlich, wenn es kommt zum Medikament, wir sollen neue Methoden nutzen, das kann ja direkt auf Menschen gehen. Und ich habe vor ein paar Wochen es gehört eigentlich, dass wir haben schon alle die Medikamente, die wir brauchen. Wir haben nur 1400 oder so Orte oder Proteine, dass wir als Targets setzen können. Wir brauchen nur die Methoden, die diese Medikamente zusammensetzen können, um zu sagen, für ein personalisierte Medizin. Aber aus dem Tierversuchbereich, unser Ziel ist nicht nur, neue Medizin zu entwickeln. Es ist auch neue Erkenntnis, die Organismus und der Grundlage Biologie dahinten. Und da ist dann jeden Tag oder jedes Mal, dass wir an einen neuen Tierversuch denken, die Frage gestellt: Kriegen wir genug neues Wissen daraus, dass es diese Waage in die Richtung der Tierversuch dreht?
Und was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, dass die Grundlagenforschung ja auch die Grundlage, also das Verstehen der menschlichen Biologie oder der tierischen Biologie ja auch die Grundlage dafür gebildet hat, dass wir überhaupt Medikamente entwickeln können. Also abgesehen davon, dass man irgendwelche Chemikalien an den Menschen gibt und mal guckt, was passiert, ist ja heutzutage, hat man ja ein sehr genaues Verständnis dafür, wie ein Organismus funktioniert und versucht, das mit einzupreisen. Und manche Grundlagenforschung, die, weiß ich nicht, 30 Jahre lang durchgeführt wurde, führt plötzlich auch zum Durchbruch in der Medikamentenentwicklung. Also das ist ja, bedingt sich ja auch gegenseitig so ein bisschen. Ich finde die ethische Frage auch eine schwierige und ich finde es auch okay zu sagen, man ist kein Ethiker, man kann sich damit, will sich damit nicht auseinandersetzen. Und mein Problem ist, dass man sich in diesen Diskussionen, in denen man eben Leben gegeneinander abwägt, also man wägt das menschliche Leben gegen das tierische Leben ab, man wiegt auch innerhalb des tierischen Lebens basierend auf der kognitiven Entwicklung der Tiere ja ab, der Affe, der Hund, die Maus, der Fisch, die Fliege. Also man gibt ja unterschiedliche Bewertungen, ja, muss man schon mitgeben. Und das ist natürlich was sehr, sehr Schwieriges und, glaube ich, auch für den Einzelnen Unangenehmes, diese Abwägung zu führen. Und ich glaube, man kommt leider oft in so eine Stellvertreter-Whataboutism-Debatte rein, wo man dann sagt, ja, aber wenn man Fleisch isst, wie kann man dann gegen Tierversuche sein zum Beispiel? Oder wenn man einen Hund hat, der eine Qualzucht ist, ein Mops oder so, wie kann man dann gegen Tierversuche sein? Weil es gibt natürlich noch auf vielen, vielen anderen Ebenen Tierleid. Aber das finde ich eigentlich nicht der richtige Weg, zu sagen, die negativen Dinge, die man tut, gegeneinander aufzuwägen. Ich finde eigentlich, was wir an dieser Debatte und was wir ja auch heute mit, glaube ich, nehmen können aus eurer Forschung, ist, dass es viele tolle Möglichkeiten auch gibt und dass wir vielleicht nicht so sehr aufwiegen sollten, was ist alles negativ, sondern nach diesem 3A-Prinzip zu versuchen, so viel wie möglich alles Unnötige loszuwerden, alle unnötigen Tierversuche loszuwerden und immer wieder, was wir in Deutschland auch tun, ganz genau zu betrachten, braucht es diesen Versuch zum Erkenntnisgewinn oder zur Sicherstellung, dass dieses Medikament sicher ist. Und wenn wir das nicht mehr genau begründen können, was wir, finde ich, in vielen Fällen, gerade in der Medikamentenforschung vielleicht nicht können, dann sollten wir auch das regulatorische und das politische Framework dafür bekommen, um uns vielleicht in der Zukunft von diesen Tierversuchen, die keinen wirklichen medizinischen Nutzen haben, zu verabschieden.
Ich finde, das sind sehr gute Schlussworte. Ich wollte zum Abschluss trotzdem noch eine Frage in die Zukunft richten. Peter, ich habe mal, glaube ich, in einem Interview mit dir gelesen, da hast du dich dazu hinleiten lassen, zu prognostizieren, wie viel Prozent der Tierversuche wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren, um wie viel Prozent wir das reduzieren können. Würdest du das nochmal tun? Also wie viel Prozent der Tierversuche brauchen
ganz
wir überhaupt
ganz differenziert.
Noch in 10 Jahren.
Also ich glaube, basierend auf all meinen Antworten bisher, kann man diese Antwort auch sagen. Also ich weiß gar nicht mehr, für was ich mich da hinreißen lassen habe. Ich finde es extrem schwierig, hier einfach eine Prozentzahl zu geben. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Zukunft, und das fängt heute an, das ist in 5 bis 10 Jahren, dass wir immer weniger Tierversuche durchführen werden. Und nicht unbedingt, weil es basierend auf den neuen Gesetzen oder Regularien, sondern einfach, weil wir neue Ansätze haben, die es uns ermöglichen, Fragestellungen mit einer, sagen wir mal, human relevanten Kontext zu beantworten, dass man gar nicht mehr an die Frage kommt, versuche ich es dem Tier, sondern ich will eine Frage beantworten und ich suche mir das beste Modell und das wird immer mehr sich verschieben und von daher ist es extrem schwierig, eine Zahl zu sagen und auch zu sagen, wann wir gar keine mehr, also das sind alles reine Spekulationen.
Und wie viele wären es jetzt?
viel weniger.
Okay. Gut, vielen Dank.
Wir hatten überhaupt nicht die Zeit, auf die ganzen vielen Fragen und sehr spezifischen Fragen von euch einzugehen. Aber vielen Dank für euer wahnsinniges Interesse und eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an unsere 3 Gäste. Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Das war die Diskussion zu Tierversuchen und der Forschung an Alternativen dazu aus der Reihe Wissen Unplugged. Wissen Unplugged wird veranstaltet von der Zeitstiftung Bucerius, der Leibniz-Gemeinschaft und Holzbrink Berlin zusammen mit Deutschlandfunk Nova und Zeit Campus. Diese Ausgabe hier hat am 4. November stattgefunden, am 4. November 2025 in der Hörsaalruine der Berliner Charité. Das war, wie gesagt, die Ausnahme von der Hörsaalregel. Üblicherweise gibt's neue Vorträge im Hörsaal immer donnerstags und freitags und das bleibt auch so. Habt vielen Dank fürs Interesse. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.